Ich habe letzten Sonntag euch ein Bild zeigen von meinem Sohn, Theo, wo wir sind, einkaufen für zum Curry machen. Die, die im ersten Gottesdienst waren. Und dann hat er was entdeckt in der Migro im Gestell. Er hat Mehlwürmer und andere Insekten gefunden, die man kaufen kann, zum Verspeisen. Und am Sonntagnachmittag hat prompt ein Ehepaar da aus der Gemeinde, im Gottesdienst gesessen ist, mir ein Video geschickt, wo eine offene Packung von dem daheim hatten. Die haben das also tatsächlich gepostet. Und dann haben sie ein Video geschickt und gezeigt, wie der Mann so einen Löffel voll, so genussvoll ins Maul rein tut und so knüsslich über die Zunge und über den Gaumen lässt gehen und hat gesagt, das ist im Fall nussig und knusprig, das Zeug. Jetzt, ich habe gedacht, das müsst ihr alle ausprobieren. Wir gehen jetzt einen Becher durch und jeder von euch... Nein, aber sie haben es mitgebracht, es hat noch etwas drin. Und das ist so eine Packung Mehlwürmer, es ist also offen, wie ihr seht. Und da unten hat es für die, die Interesse haben, ein paar zum Probieren nachher, da können sie herausfinden, ob sie etwas nussig und knusprig sind. Also die tue ich hier an. Ich war mir überlegen, ob das eine Alternative soll sein zum Abendmahl, aber ich glaube, das lassen wir. Jetzt. Das ist ja fremdes Essen. Ich bin in Afrika aufgewachsen oder vielleicht bist du in Asien aufgewachsen und dort ist das einfach ganz normal. Was ist das Problem? Oder? Also das Essen ist ganz anders und das passt gut zu unserer Gottesdienstreihe über Samuel, die Wiederentdeckung von der Heiligkeit Gottes, weil Gott ist heilig und heilig heisst, er ist eben anders. Und an das Anderssein muss man sich auch gewöhnen, man muss es mal ausprobieren und dann merkt man vielleicht plötzlich, das ist knusprig und nussig, das andere. Und unser grosser Wunsch für diese Gottesdienstreihe ist, dass ihr könnt euch einlassen, und da nehme ich mich mit rein, wir uns könnt einlassen, ganz neu die Heiligkeit, das Anderssein von Gott, einmal auszuprobieren, mal so einen Löffel voll nehmen. Und in der Bibel wird beschrieben, dass die das machen, die Heiligkeit Gottes erleben, dass die plötzlich merken, das ist unwahrscheinlich kostbar. Wehe, da wird uns genommen. Dann verarmen wir geistlich. Wenn wir aber die wahre Heiligkeit Gottes erleben, so wie sie beschrieben ist in der Bibel, die biblische Variante, die reale Variante von der Heiligkeit Gottes erleben und kostet, dann werden wir merken, es ist nussig und knusprig. Es ist ganz etwas Kostbares. Darum, wenn ihr Lust habt, nehmt eins und wir starten heute mit der Predigt. Wir werden nachher ein Abendmahl reinnehmen und dann dazu, wie sie das auch gemacht haben, Jesus und seine Jünger dann Lieder singen, den Lobpreis nach dem Abendmahl hinein und nach der Predigt. Und ich habe euch einen Zettel gegeben heute mit dem Text, den wir möchten lesen. Ihr habt ja den können lesen im Voraus. Die einen von euch haben ihn vielleicht daheim gelesen als Vorbereitung. Wir lesen den nochmal. Und ich hoffe, ihr habt einen Bleistift bekommen am Eingang. Ich möchte ihn euch jetzt nochmal vorlesen. Und ich möchte, dass ihr mit dem Bleistift zwei Sachen macht. Ich lese es euch vor, nicht allzu schnell. Und da, was du findest, das ist super, das tust du unterstreichen. Da, was du findest, und da muss ganz schnell gehen, gell? Also da musst du nicht lang studieren, gefällt mir da oder gefällt mir da nicht. Da, was du findest, das irritiert mich. Das kratzt mich. Da tust du durchstreichen. Da, was du gut findest, tust du unterstreichen. Da, was du irritierend findest, tust du durchstreichen. Okay, sind ihr bereit? Also, ich lese es euch vor. Ihr habt es innen dran, links, ein bisschen grösser abgedruckt wie sonst, damit ihr ein bisschen könnt agieren mit dem. Also, Hannah hat zu Gott gebetet im ersten Kapitel, hat Samuel bekommen, hat ihn entwöhnt und hat ihn jetzt zurückgebracht nach Silo in den Tempel, oder nicht in den Tempel, zu der Stiftshütte. Und jetzt singt sie dort in Silo das Loblied. Hannah sang ein Loblied. Der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Laut lache ich über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Niemand ist so heilig wie du, denn du bist der einzige wahre Gott. Du bist ein Fels, keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Lasst eure stolzen Reden und frechen Worte. Wisst ihr denn nicht, dass der Herr alles hört, was ihr sagt und genau prüft, was ihr tut? Die Waffen starker Soldaten sind zerbrochen. Doch die Schwachen bekommen neue Kraft. Wer immer satt geworden ist, muss nun für ein Stück Brot hart arbeiten. Doch wer damals Hunger litt, hat heute genug zu essen. Die unfruchtbare Frau bringt 7 Kinder zur Welt, die Kinderreiche jedoch welkt dahin. Der Herr tötet und macht wieder lebendig. Er schickt Menschen hinab ins Totenreich und ruft sie wieder herauf. Manche macht er arm, andere dagegen reich. Er erniedrigt und erhöht Menschen, wie er es für richtig hält. Dem Verachteten hilft er aus seiner Not. Er zieht den Menschen aus dem Schmutz und stellt ihn dem Fürsten gleich. Ja, er gibt ihm einen Ehrenplatz. Dem Herrn gehört die ganze Welt. Auf ein festes Fundament hat er sie gegründet. Er beschützt jeden, der ihm vertraut. Doch wer von ihm nichts wissen will, der wird in Finsternis enden. Denn aus eigener Kraft erringt keiner den Sieg. Wer es wagt, mit dem Herrn zu streiten, der verliert. Er geht zugrunde, wenn Gott seinen schrecklichen Donner gegen ihn grollen lässt. Der Herr wird über die ganze Welt Gericht halten. Macht und Ehre gibt er seinem König, den er auserwählt hat. Wenn hast du letztes Mal so etwas bettet, als ein rechtes Ding, oder? Jetzt, wenn ihr mögt, sagt doch ein paar Sachen, die euch gut gedünkt haben, die euch gefallen haben. Sachen, die ihr unterstrichen habt. Einfach mal laut von eurem Platz aus, was ist gut gewesen in diesem Gebet? Was hat euch gefallen? Ja? Dass Gott neue Kraft gibt, danke.
Du bist ein Fels.
Du bist ein Fels, merci.
Er erfüllt mein Herz mit großer Freude.
Sie lacht. Ja, das ist spannend. He? Danke. Er wird über die ganze Welt Gericht halten.
Dass er tötet, aber auch wieder lebendig macht.
Dass er tötet und auch lebendig macht, der einzig wahre Gott. Jawohl. Ich freue mich über deine Hilfe. Merci. Ein festes Fundament. Das ist cool, gell? Also da hat es Sachen drin, die uns gefällt. Es hat Sachen drin, die euch irritiert haben. Gibt es Sachen, die noch durchgestrichen haben? Also wir können ehrlich sein da innen, gell? Wache über meine Feinde. Lache über meine Feinde. Danke vielmals, das ist im ersten Vers dort. Also jemand hat das gut gefunden und jemand findet das irritierend. Oder? Das finde ich super. Ich habe gehofft, dass etwas passiert heute Morgen. Also, andere Sachen, die euch irritiert haben, die noch durchgestrichen haben? Die einen macht er arm, die anderen reich. Was macht er da? Er macht Leute arm. Ist das das, was er gern macht? Jawohl, Andi, danke noch, irritiert haben.
Er tötet und macht wieder lebendig.
Er tötet und macht wieder lebendig. Danke vielmals, jemand hat das gut gefunden und jemand findet, das irritiert mich. Super. Jawohl, andere Sachen? Entschuldigung? Ich habe es nicht gehört, Entschuldigung.
Vers 5.
Ah, wer satt worden ist, muss jetzt hungern, heisst es in der Ursprache, oder? Muss für ein Stück Brot hart arbeiten, ja. Also merken wir, da hat es Sachen, die man irritierend findet. Und als ich den Text gelesen habe, ist mir überall richtig wohl gewesen. Aber ich habe viel Erfahrung mit Leuten, die sich Atheisten nennen, die sich Buddhisten nennen, die nicht an christlichen Glauben glauben. Und ich weiss ein bisschen, auf was sie sensibel sind, auf was sie irritiert reagieren. Und ich habe jetzt mal ein paar Stellen gelb markiert, wo ich weiss, dass das reizt uns manchmal einfach. Und das eine ist, du bist der einzig wahre Gott, oder? Wenn ihr das euren Kollegen sagt, sagt es, was für eine arrogante Aussage. Haben nicht alle Religionen etwas Wahres und führen zu Gott. Und ihr behauptet, der einzig wahre Glaube zu haben, das wird als sehr arrogant empfunden. Oder der Herr tötet. Ich meine, nehmt einfach mal die eine Aussage, ohne den Rest. Der Herr tötet. Was für einen gewalttätigen Gott haben wir denn da in dem Alten Testament? Er macht arm. Also, warum? Er erniedrigt, wie er es für richtig haltet. Ist denn das ein lunischer Gott, der findet, dich erniedrige und dich erhöhe? Oder was ist das für einer? Er beschützt jeden, der ihm vertraut, doch wer von ihm nichts wissen will, der wird in der Finsternis enden. Das ist auch nicht so schön, oder? Das sagen die einen. Und so haben wir ganz einen Haufen verschiedene irritierende Punkte für viele Leute in unserer Gesellschaft und auch in unseren eigenen Herzen. Und wenn ich möchte kurz darauf eingehen, ist, dass ich diese emotionale Reaktion sehr, sehr interessant finde. Warum? Weil unsere gefühlsmäßige Reaktion verratet unsere Zugehörigkeit und Prägung. Was meine ich da? Ich möchte euch das kurz zeigen. Letzten Mittwochabend hat ein ganz wichtiger Fußballmatch stattgefunden. Champions League Halbfinal, Hinspiel in Barcelona und hat Messi sein 600. Goal gemacht. Sein 600. Goal war ein Träumchen von einem Freistoss. Also da hat die gegnerische Mannschaft einfach keine Chance gehabt. Da hast du einfach nur noch fast können brüllen vor lauter Staunen, was das für ein Goal war. Und es war das 600. Goal. Jetzt, ich habe gebrüllt, aber nicht aus Freude. Weil ich bin ein Fan von der gegnerischen Mannschaft. Viele in diesem Stadion haben sich gefreut. Alle haben das Gleiche gesehen. Die einen haben sich gefreut und haben Tränen vor Freude. Andere haben auch Tränen von der unwahrscheinlich grossen Trauer, dass die gegnerische Mannschaft, das war dummerweise Liverpool, keine Chance hatte. Die haben kein Brot gehabt. Das heisst, unsere gefühlsmäßige Reaktion verratet unsere Zugehörigkeit und auch unsere Prägung. Ich war ein Fan der gegnerischen Mannschaft. In der Politik haben wir das ganz viel. Wir müssen ja jetzt über ein neues Waffengesetz abstimmen. Und deine gefühlsmäßige Reaktion auf das Thema sagt sehr viel aus über deine Zugehörigkeit, über deine politischen Überzeugungen und Prägungen. Mir geht es überhaupt nicht darum, das zu debattieren. Mir geht es um unsere gefühlsmäßige Reaktion. Oder? Die einen sagen, wir müssen da Dublin und Schengen sichern. Andere sagen, das ist ein Entwaffnungsdiktat von der EU. Und da kannst du ungefähr schauen, welche Parteien und welche Organisationen was stützen. Und der Punkt ist da, unsere gefühlsmäßige Reaktion auf das gleiche Thema verratet etwas über uns, zeigt uns, wo das wir uns positionieren. Und das ist bei der Bibel sehr, sehr oft der Fall, besonders wenn wir an die alttestamentlichen Texte herangehen, wie das Gebet da. Und ich habe zum Beispiel den Text, da weiss ich noch, mein atheistischer Freund, der Marc, den ich noch bei der Siemens gearbeitet habe, der ist mal sternshagel verrückt in mein Büro hineingesteuert. Ist er so angegangen auf meinen Bürotisch und hat mich angefaucht, wie nur etwas, weil so Zeug in der Bibel steht und ich auch noch an das glaube. Jetzt, seine Reaktion war hochemotional. Der Herr tötet, was für ein gewalttätiger Gott hat man denn da? Und ich kann ihn nicht mehr zitieren, weil das geht zu weit zurück und ich will nicht unfair sein, aber die Atheisten reagieren tendenziell sehr sensibel auf das. Und ich habe ein Zitat von einem sehr bekannten Atheist, Richard Dawkins, er sagt, der Gott des Alten Testamentes ist die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Jetzt geht's los. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz darauf. Ein rachsüchtiger, blutrünstiger, ethnischer Säuberer. Ein frauenfeindlicher, homophober, rassistischer, Kinder- und Völkermordender, ekliger, größenwahnsinniger, sadomasochistischer, launisch-boshafter Tyrann. Also das ist so richtig emotional. Und was wir da sehen, ist, es zeigt etwas, wo das er herkommt, was seine Zugehörigkeit ist. Seine Weltanschauung ist humanistisch-atheistisch. Jetzt, wir müssen die Begriffe nicht alle verstehen, aber im Wesentlichen sagt die Weltanschauung, es gibt keinen Gott und der Mensch ist im Zentrum der Welt. Und die so ticken, die reagieren äußerst scharf und irritiert auf sehr viele Sachen und auf sehr vieles, was wir da jetzt gelesen haben in diesem Gebet. Ich gebe euch ein zweites Beispiel. Ich habe es euch gesagt, der einzig wahre Gott, das ist ganz irritierend. Ich habe fast in jedem Live-Seminar, das wir machen, habe ich Leute, die ganz irritiert reagieren auf unsere Aussagen. Es gibt nur einen Weg zu Gott, durch Jesus Christus. Es gibt nur einen einzig wahren Gott. Und oft treffe ich mich dann mit ihnen und ich versuche mit ihnen über das zu reden. Und ich weiss noch eine Frau, die sie gecheckt hat, wie kostbar. Plötzlich hat sie gemerkt, wie wichtig und kostbar das die Tatsache ist und sie hat sich bekehrt. Aber, wo sie noch nicht bekehrt war, da war das äußerst irritierend. Und ich zeige euch zwei Zitate. Ein von einem Ex-Christ und ein von einem noch nicht Ex-Christ. Die Zeit, in der wir den allmächtigen männlichen Gott anbeten, der angeblich von oben herab regiert, ist jetzt vorbei, sagt der Lloyd Jeering. Das ist ein ehemaliger Pastor oder ein Priester. Und er hat den Glauben völlig aufgegeben und macht sich stark dafür, dass man das Gottesbild ablehnt. Genau der Gott ist beschrieben in dem Gebet. der Gott, der regiert. Ja, der oben herab souverän handelt. Und er sagt, kommt nicht in Frage. Und er verratet da etwas über seine Position, wo das er herkommt. Oder ein anderes, wenn wir da den einzig wahren Gott haben, das ist jetzt einer, der sich noch als Christ bezeichnet, aber ich glaube, auf dem Weg raus ist. Auf einer wichtigen Webseite, ich sage seinen Namen jetzt nicht, ihr könnt das selber nachschauen, wir lassen die Idee hinter uns, dass ein einzelner Glaube der einzig legitime Glaube ist auf Planet Erden. Merkt ihr, das geht genau voll gegen das, was da steht, der einzig wahre Gott. Und er kann das nicht nehmen. Und die Leute, die so reagieren, die kommen tendenziell aus einer Weltanschauung, und das sind jetzt drei schwierige Wörter, gell? Aber wir lesen sie schnell, östlich-pantheistisch-spirituelle Weltanschauung. Das erkläre ich auch im Verlauf der nächsten paar Jahre ein bisschen neuer. Aber im Wesentlichen haben wir hier eine Weltanschauung, die sagt, es gibt keinen Schöpfergott. Es gibt keinen Unterschied Schöpfer und Geschöpf. Alles, was ist, ist Gott und Teil der Gottheit. Okay? Und die reagieren sehr, sehr sensibel auf Aussagen, es gibt nur einen einzig wahren Glauben. Jetzt, erschrickst du? Du denkst, ich habe auch irritiert reagiert auf die einen Aussagen. Und deine emotionale Reaktion könnte ein wichtiger Hinweis sein für dich, dass du angefangen hast, dich beeinflussen zu lassen von bibelfremden Weltanschauungen. Das passiert uns allen, weil wir sind beeinflusst von unserer Zeit und von unserer Umgebung. Und unsere gefühlsmäßige Reaktion ist hochinteressant. Und ich lade dich ein, diesen gefühlsmäßigen Reaktionen gute Aufmerksamkeit zu geben. Weil Hannah, wie reagiert sie gefühlsmäßig? Wir haben es gesehen. Sie sagt, all das, was ich da beschreibe, von dem Gott und wie er handelt, ist ein Grund zur Freude. Sie sagt, der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude. Warum? Denn du bist der einzig wahre Gott. Da, was bei meinen zu Irritation führt, führt bei ihr zu Freude. Ich freue mich, weil der Herr tötet und macht wieder lebendig. Und ihre Weltanschauung ist eine völlig andere. Ich nenne sie jetzt einmal jüdisch-christlich. Natürlich christlich, Jesus ist noch nicht rum zur Zeit von der Hanna. Sicher nicht hier auf der Erde. Aber es gibt so eine jüdisch-christliche Weltanschauung, die bei diesen gleichen Themen völlig anders reagiert. Und das ist ganz wichtig, dass wir anfangen, aufmerksam zu sein auf diese Sachen. Wir leben im Kräftefeld der Weltanschauungen. Die wirken auf uns und wollen uns immer in eine ganz bestimmte Richtung ziehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, weil wir in der Gefahr immer wieder stehen, dass unser eigener Glaube dekonstruiert wird. Der eine Pastor, den ich euch genannt habe, und ich gesagt habe, der ist noch Christ. Ich bin gespannt, wo er dann ist in 2 Jahren. Wir haben in diesem Bereich wirklich Gefahren, dass unser Glaube sich dekonstruiert, wenn wir nicht aufmerksam sind auf das, was da läuft. Es ist auch wichtig, dass wir diese Dynamiken verstehen, damit wir unsere nicht-christlichen Freunde verstehen können. Weil logisch reagieren sie irritiert. Ist völlig klar. Dürfen sie auch. Weil sie ja von einer völlig anderen Weltanschauung prägt, an diesen Text ankommen. Das müssen sie dürfen. Und wir müssen nicht beleidigend reagieren, wenn ein Richard Dawkins so reagiert. Das darf er. Es ist wichtig, dass man das versteht, um unsere nicht-christlichen Freunde besser verstehen. Und der dritte Grund, warum ich glaube, dass es wichtig ist, um diese Dynamiken zu verstehen, ist der. Wir werden den Glauben an die Wünsche der Welt anpassen, wenn wir da uns nicht bewusst sind. An Punkte, wo es gar nicht nötig oder sogar gefährlich ist. Also wir stehen immer wieder in der Gefahr, denn unseren Glauben zu verändern oder das Evangelium so zu verändern, dass es passt. Und da stehen wir in grosser Gefahr zum Teil. Und mir ist wichtig darum heute, dass wir den Text anschauen aus den Brüllen der Hanna. Also von einer Hanna-Perspektive. Und wir versuchen herauszufinden, warum empfindet denn Hanna das, was da gelehrt wird, so positiv, dass sie sagt, ich jubel darüber. Ich finde das super, dass Gott tötet und wieder lebendig macht. Das gefällt mir. Wie kommt das? Und ich lade euch ein, jetzt mit mir den Text noch einmal durchzugehen und versuchen zu verstehen, warum ist denn das so positiv da bei der Hanna? Also, sie ist sie hat gerade ihr Kind losgelassen, mit 7, lässt sie es im Tempel. Und dann sagt sie, der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude, er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft. Laut lache ich, das ist irritierend für die einen von uns, kann ich verstehen, über meine Feinde und freue mich über deine Hilfe. Also sie freut sich, weil sie Hilfe bekommen hat. Und etwas, was bei der Hanna ganz wichtig ist, ist sie, ihren ist klar, da gibt es einen realen Kampf. Und etwas, was die christlich-jüdische Weltanschauung kennzeichnet, ist, dass sie sagt, und die Bibel sagt, das Böse ist real und das Gute ist auch real. Und es findet ein realer Kampf statt. In der unsichtbaren Welt, in der sichtbaren Welt, in unseren Beziehungen. Das ist ein realer Kampf. Die anderen Weltanschauungen, zum Beispiel die humanistisch-atheistisch, sagt, Gut und Böse sind letztlich eine Illusion von unserem Hirn. Wir bilden uns nur ein, dass es böse ist, dass es gut ist. Und die östlichen Religionen sagen es gleich. Letztlich sagen sie, du denkst, es ist böse, du bildest dir das nur ein. Es ist nur ein Gefühl. Es ist nicht wirklich böse oder falsch. Und ein Grund, warum ich aus tiefster Überzeugung Christ bin, ist, weil ich glaube, das Böse und das Gute ist sehr real. Stellt euch mal einen Seelsorger vor, wo einer vergewaltigten Frau muss sagen, du bildest dir nur ein, dass das böse ist. Dass dir da etwas Schlechtes passiert ist, ist nur eine Illusion von deinen Gedanken, von deinem Hirn. Nein, ist es nicht. Ich könnte jetzt zig Beispiele bringen. Nein, das Böse ist äußerst real und das Gute auch. Und es ist in diesem Kontext drin, dass sie Hilfe bekommt von einem ganz bestimmten Gott. Vers 2. Niemand ist so heilig wie du. Denn du bist der einzige wahre Gott. Du bist ein Fels, keiner ist so stark und unerschütterlich wie du. Da werden drei wichtige Eigenschaften von Gott genannt. Seine Heiligkeit, seine Einzigartigkeit und seine Unveränderbarkeit. Drei wichtige Eigenschaften. Warum sind ausgerechnet diese Eigenschaften wichtig für Hanna in ihrem Konflikt mit der anderen Frau, in dieser polygamen Ehe? Warum? Ja, Gott ist heilig, das heisst, Gott beurteilt gerecht. Und wenn Gott nicht mehr heilig ist, dann würde Gott sagen, das, was Penina da macht, ist nicht so schlimm. Er würde da vielleicht sogar gut heißen. Wenn Gott nicht mehr heilig ist, gibt es keine Beurteilung mehr von Gut und Böse. Und es ist ganz wichtig, darum führt Hanna, dass Gott heilig ist, dass Gott Stellung bezieht gegen das Böse, das da läuft. Und wenn du einen Konflikt hast in deinem Umfeld, dann ist es ganz wichtig, dass du einen Gott hast, der heilig ist, der noch eine Beurteilung vornimmt von dieser Situation. Man muss dann hoffen, du bist auf der richtigen Seite von der Beurteilung. Aber wenn Gott aufhört, heilig zu sein, dann ist das, was Penina macht, kein Problem mehr. Und darum sagt Hanna, ich bin so dankbar, dass ich einen heiligen Gott habe in dieser Konfliktsituation. Und ich bin dankbar, dass Gott der einzig wahre Gott ist, weil er mir helfen kann. Der einzig real existierende Gott ist der einzige, der mir helfen kann, abgesehen von ich selber. Und wenn ihr in die anderen Weltanschauungen geht, in Atheismus oder in die östlichen Weltanschauungen, dann gibt es nur jemanden, der helfen kann. Und das ist der Mensch. Der Mensch ist auf sich selber zurückgeworfen, als einzige Quelle der Hilfe. Die Hanna sagt, nein, da gibt es den einzig wahren Gott, der hilft mir. Und er ist unerschütterlich. Er ist unveränderlich. Jetzt da müssen wir auch eine Predigtreihe machen darüber, was das heisst. Aber grundsätzlich ist er verlässlich. Es gibt nichts, was ihn zum Konzept ausbringt. Und das ist für Hanna unwahrscheinlich wichtig. Nichts, was in meinem Leben passieren kann, bringt Jesus, bringt Gott zum Konzept aus. Er ist unerschütterlich. Und das hilft ihr in ihrem Konflikt mit der Nebenfrau von ihrem Mann. Mit der anderen Frau von ihrem Mann. Also, der Gott, der hilft. Und jetzt kommt sofort der nächste logische Schritt. Hanna merkt, ja logisch, wenn Gott so ist, wenn er heilig ist und beurteilt, sind die einen Menschen in einer Gefahr. Und sie sagt es. Lasst eure stolzen Reden und frechen Worte. Ihr, wisst ihr denn nicht, dass der Herr alles hört, was ihr sagt und genau prüft, was ihr tut? Au, da gibt es einen Gott, der ist heilig. Der weiß, was du sagst. Au. Und darum, pass auf, was du sagst, sagt Hanna. Weil Gott hört. Gott nimmt wahr. Das ist natürlich ekelhaft, wenn du auf der falschen Seite landest. Aber für Hannah, zum guten Glück, sieht Gott alles, weil er sieht, was meine Widersacherin gegen mich sagt. Es ist nicht, als würde er es nicht hören. Oh, zum guten Glück weiß Gott alles. Und das ist für dich vielleicht auch wichtig. In dem Konflikt, wo du drin stehst, vielleicht mit einem Menschen, der dir unwahrscheinlich näher ist, weiß Gott alles. Aber die Kehrseite von dieser Aussage ist, pass auf, was du sagst. Und jetzt kommt ein ganzer Teil, Vers 4 bis 8, wo man sieht, dass Gott nicht nur hört und schaut, sondern was macht er auch? Er mischelt mit. Er kehrt das Zeug auf den Grind. Oder die Menschen denken, so läuft es jetzt, und dann kommt Gott und er kehrt es voll auf den Kopf. Die Waffen starker Soldaten sind zerbrochen, doch die Schwachen bekommen neue Kraft. Und was geht es da? Da geht es um Krieg, da geht es um das Verhältnis von Völkern, von Ländern. Und wir denken, oh, was läuft jetzt wieder in Südkorea und Nordkorea? Wie kommt er da? Ja, wie handelt Gott? Er kommt manchmal rein und kehrt es völlig auf den Grind. Wer immer satt geworden ist, muss nun für ein Stück Brot hart arbeiten. Doch wer damals Hunger litt, hat heute genug zu essen. Gott kehrt das Erfüllen von unseren Grundbedürfnissen auf den Grind. Wir haben das Thema Politik, er reagiert in der Politik. Und er handelt und mischelt auch mit, scheinbar, in dem, wie wir unsere Grundbedürfnisse erfüllen können. Denn die unfruchtbare Frau bringt 7 Kinder zur Welt, die kinderreiche jedoch welkt dahin. Verkehrte Welt! Mein Sohn spielt manchmal das Spiel Verkehrte Welt. In der Schule kennt ihr das? Habt ihr auch schon gehört von dem? Dem muss alles umgekehrt gesagt werden. Also, das Essen ist gut, heisst, es ist schlecht. Verkehrte Welt. Und der Punkt ist, dass Gott da scheinbar gewisse Sachen tatsächlich auf den Kopf kehrt. Und da geht es um Zukunft. Es geht um die Zukunft von einem Volk, wenn es kein Kind mehr hat oder wenn es Kind hat. Gott greift ein in die Zukunft von unseren Familien, von unserem Leben und von unseren Völkern. Denn der heisse Satz, der Herr tötet und macht wieder lebendig. Er schickt Menschen hinab ins Totenreich und ruft sie wieder herauf. Ich möchte zu dem Wort, der Herr tötet, etwas sagen. Das ist so ein Reizwort. Und ich möchte euch fragen, ist es denn so schlimm, dass der Herr tötet? Wenn wir jetzt im christlich-jüdischen Denken zurückgehen, ganz am Anfang, zu welchem Zeitpunkt ist der Tod in unsere Welt hineingekommen? Denn wenn das Böse hineingekommen ist. Und in dem Garten Eden hat es 2 Bäume gehabt, den Baum von der Erkenntnis vom Bösen und vom Guten und den Baum vom ewigen Leben. Und den Baum vom ewigen Leben haben sie dann nicht dürfen Frucht nehmen davon, weil dann sich das Böse für immer etabliert hätte. Und Gott sagt, der Tod kommt rein, unter anderem darum, damit das Böse irgendwann ein Ende hat. Stell dir deine schwierigste Beziehung jetzt vor, die du hast. Oder die grösste, schlimmste, quälende Krankheit. Und jetzt mach das nochmal 10-mal schlimmer. Du kannst dir fast nicht vorstellen, gell? Und jetzt stell dir vor, das hört nie auf. Das geht für immer weiter. Stell dir das mal vor. Ah, zum guten Glück gibt es irgendwann ein Ende. Das Leben ist eine Gnadenzeit, sagt uns die Bibel. Und irgendwann schenkt Gott, darf ich das so sagen, Gnade vom Können sterben. Das ist mitunter etwas, ist einfach eine Gnade Gottes. Ja, der Herr tötet uns alle. Er hat es so eingerichtet, dass wo das Böse gekommen ist, auch der Tod kommt, damit das Böse ein Ende hat. Der Herr tötet, ist möglicherweise eine riesen gnädige Aussage da. Und er macht wieder lebendig die, die sich zu ihm zählen. Das werden wir dann nachher sehen. Und da hat es einen Satz von immenser Hoffnung. Er schickt Menschen hinab ins Totenreich, wenn wir alle sterben, und ruft sie wieder herauf. Wow! Er holt uns raus aus dem Totenreich, wenn wir im Vertrauen auf ihn sterben. Also das ist eine Aussage ganz am Anfang, in der Anfangsphase vom Alten Testament, von grosser Hoffnung von dem, was denn Jesus vollbringt. Also da aber auch wieder, er stellt Sachen auf den Kopf. Manche macht er arm, andere dagegen reich. Jetzt kommst du gerade Angst über, gell? Gott mischelt mit. Bei unseren Finanzen. Für die einen ist das vielleicht Grund von grosser Hoffnung. Du denkst, wow, zum guten Glück ist da noch einer, der mithilft. Und die einen von euch denken, wie gehe ich jetzt wieder um mit meinen Finanzen? Was könnte da passieren? Gott achtet, wir werden es nachher sehen, auf Gerechtigkeit. Und er mischelt mit. Wie läuft der Börsenkurs jetzt da bei den Aktien, die du gerade gekauft hast? Mischelt Gott mit? Ich reize ihn euch ein bisschen, gell? Ich hoffe, der Text reizt uns ein bisschen. Er erniedrigt und erhöht Menschen, wie er es für richtig hält. In unserem sozialen Status mischelt er scheinbar auch mit. Und es kann sein, dass in einer Woche du der bist, der da vorne predigt. Und ich bin weg vom Fenster. Könnte sein. Den Verachteten hilft er aus seiner Not. Er zieht den Armen aus dem Schmutz und stellt ihn dem Fürsten gleich. Ja, er gibt ihm einen Ehrenplatz. Und der ganze Abschnitt ist zusammengefasst. Dem Herrn gehört die ganze Welt. Auf sein festes Fundament hat er sie gegründet. Also der Text zeigt uns Gott als souverän handelnd. In der Politik, im Kinderüberkommen Zukunft, bei unserem Erfüllen von unseren Grundbedürfnissen, bei den Finanzen, bei unserem sozialen Status, in all diesen verschiedenen Bereichen, ist Gott souverän am Handeln scheinbar. Er ist nicht nur am Hören, was wir sagen, er agiert in dieser Welt. Und das ist ein Grund von immenser Hoffnung. Da muss ich jetzt wieder einblenden für euch. Das ist ganz eine wichtige Aussage. Es gibt immer Hoffnung. Es gibt keine hoffnungslose Situation. In Nord- und Südkorea gibt es keine hoffnungslose Situation. Bei deinen Finanzen gibt es keine hoffnungslose Situation. In den Beziehungen, die schwierig sind, es gibt keine hoffnungslose Situation. Wenn dein Chef dich runtergemacht hat und dein Ansehen in der Firma Schaden genommen hat, es gibt keine hoffnungslose Situation. Warum? Weil Gott souverän agiert in unserer Welt und in unserem Leben. Das ist ganz etwas Wichtiges für dich. Es gibt auch keine hoffnungslose Situation beim Kind bekommen. Ich kann dir es nicht garantieren, dass Gott dir ein Kind gibt. Aber es gibt keine hoffnungslose Situation, weil Gott agiert. Und er agiert nach welchem Kriterium? Das kommt jetzt da in den letzten beiden Versen. Er beschützt jeden, der ihm vertraut. Doch wer von ihm nichts wissen will, der wird in Finsternis enden. Wenn du dich gegen Quellen von allem Leben wehrst und vor allem Licht, endest du in der Finsternis. Denn aus eigener Kraft erringt keiner den Sieg. Wer es wagt, mit dem Herrn zu streiten, der verliert. Ja, gegen den hast du keinen Stich. Das stimmt. Er geht zugrunde, wenn Gott seinen schrecklichen Donner gegen ihn grollen lässt. Da sage ich dir nachher noch etwas dazu. Der Herr wird über die ganze Welt Gericht halten. Und das ist der Punkt. Gott wird irgendwann Gericht halten und das ist etwas, wo, wenn du aus einer atheistischen Perspektive daher kommst oder einer östlichen Perspektive oder aus einer, ich sage jetzt mal, nicht jüdisch-christlichen Perspektive da hineingehst, dann hast du Angst und findest es ein Seich, dass Gott einmal Gericht wird halten. Aber in der Bibel ist das etwas unwahrscheinlich Wohltuendes, dass Gott Gericht haltet. Da, was nicht gut ist, wieder gut macht. Da, was falsch ist, wieder zurechtbringt. Das ist eine grosse Hoffnung, die in diesem Gericht steckt. Nämlich, dass Gott wieder Gerechtigkeit hineinbringt. Und das ist genau der Punkt. Die Hannah hat ihr Vertrauen darin gesetzt, dass Gott gerecht richtet. Und sie hat das Gericht und die Rache gegenüber der Penina nicht in die eigene Hand genommen, sondern hat es Gott anvertraut. Und ich möchte euch die bekannte Stelle aus Römer 12. Ich hatte gestern eine Hochzeit, wo ich genau über diese Stelle auch geredet habe. Fragt mich nicht, warum, dass wir bei dieser Stelle gelandet sind, an dieser Hochzeit. Das Brautpaar hat es gewünscht. Aber leset das mit mir jetzt im Römer 12 auf eurem Zettel. Der blaue Text, weil der fasst so gut zusammen, wie das Hannah gelebt hat in dem Konflikt mit der Penina. Da heißt es, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinem Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Merkt ihr, Hannah hat so gelebt. Sie hat nicht Rache geübt an der Penina, sondern hat gesagt, Gott soll das übernehmen. Und da, liebe Freunde, ist eine ganz wichtige Aussage. In unserer Welt geben wir einander gern zurück. Gell? Wenn du mich haust, was mache ich dann? Dann haue ich zurück, aber bitte mit 10% mehr Gewicht, mit mehr Kraft, oder? Und so haben wir in unserer Welt eine eskalierende Dynamik von der Gewalt sehr oft. Wenn du Unrecht an mir tust, tue ich Unrecht an dir, aber noch ein bisschen mehr. Und es geschieht mehr Unrecht. Und das ist eines der Probleme. Und in der Bibel haben wir die Tatsache, dass Gott am Schluss der Zeit und vielleicht zum Teil schon in diesem Leben Gerechtigkeit reinbringt, haben wir einen Grund, dass wir Menschen nicht das Gericht in die eigene Hand nehmen müssen und noch mehr Gewalt und Schaden ausrichten müssen. Und der Grund, warum das so ist, ist, weil Gott heilig ist, einzigartig und unveränderlich. Meine atheistischen Freunde sagen mir, der Grund für alle Gewalt in der Welt ist die Existenz von einem heiligen, allmächtigen, einzigartigen Gott. Hört ihr da in den Zeitungsartikeln, alle sagen, der Grund, warum es so viel Gewalt gibt, ist wegen dem Gott von der Bibel. In der Bibel ist die Tatsache, dass Gott gerecht ist und heilig, der Grund, warum es eigentlich weniger Gewalt sollte geben. Weil die ihm nachfolgen und ihm vertrauen, sagen, wir nehmen es nicht in die eigene Hand. Wir vertrauen es Gott an. Und der Gott hat gehandelt. Und jetzt kommt der letzte Satz. Der Herr wird über die ganze Welt Gericht halten. Macht und Ehre gibt es einem König, den er auserwählt hat. Jetzt in Israel hat es noch keinen König gehabt. Nachher ist dann der Saul gekommen und der David. Das ist prophetisch gemeint da. Aber von welchem König redet sie eigentlich wirklich? Ja, vom Nachfolger von David, von Jesus Christus. Wir haben gerade Ostern gefeiert und Jesus ist der König, der da davon dreht ist. Und wo ist er zum König ernannt worden in Israel? Am Kreuz. Schaut die andere blaue Bibelstelle an, dort, Matthäus 27, 37. Oben auf, über sein Haupt, Jesus hangt am Kreuz, setzten sie eine Schrift mit der Ursache seines Todes. Das ist Jesus, der Judenkönig. Also der König, wo Gerechtigkeit bringt, opfert sich selber für das Unrecht, das wir da haben. Und bietet dir und mir noch eine Gnadenzeit an, uns zu entscheiden, ihm zu vertrauen. Wenn wir nach Gottes Wegen leben, dann ist seine Macht und sein souveräne Handeln ein Grund für unwahrscheinlich viel Halt und Trost in den Schwierigkeiten des Lebens. Wenn wir uns aber während gegen Gott ist genau die gleiche Macht und Gewalt für uns ein gewaltiges Problem. Und Jesus lädt jeden von uns ein, zum Kommen und auf die Knie zu gehen und zu sagen, du bist König Jesus. Und dir vertraue ich. Und ich fange an, so zu leben, wie du möchtest. Und ich gebe mich dir hin. Und deine Macht ist mein Trost und mein Halt und meine Sicherheit in den ganz alltäglichen Problemen von meinem Leben. Mit der Krankheit, die ich habe, mit den Finanzen, die schief liegen, mit dem Konflikt, den ich habe, mit einer Person, die mir unwahrscheinlich nahe steht. Und darum darfst du, wenn du zu Gott betest, genau das gleiche Gebet wie Hannah beten, und zwar mit Freude. Weil das ist sackgut, was da gelehrt ist. Aber dazu musst du anfangen, das aus einer Hannah-Perspektive, wenn ich das sagen kann, aus einer biblische, aus einer jüdisch-christlichen Perspektive anfangen zu verstehen. Dann wirst du anfangen, das Gute zu sehen in dem. Wenn du beeinflusst bist von anderen Faktoren, wird es irritierend bleiben und noch irritierender werden. Und so möchten wir jetzt zu dem Jesus kommen mit dem Abendmahl.